Hier so die älteste schwarze Kirche in Charleston in South Carolina. Und dort ist dieser vermeintliche, mutmaßliche Todesschütze erschienen in einer Bibelstunde und hat dort 9 Menschen umgebracht. Und nun steht er vor seinem Haftrichter per Video zugeschaltet. Ja, die nächste Folie. Und was dann eigentlich passiert in so einer Situation, ist reine Formalie. In der Regel wird dort eben, werden die Vorwürfe vorgelesen und man bestimmt die Kaution. Und dann passiert das, was eigentlich für amerikanische Verhältnisse ganz normal ist, nämlich, dass der Richter den Hinterbliebenen die Möglichkeit gibt, Worte an den Beschuldigten zu richten. Und so passiert es dann, dass sich die Angehörigen einer nach dem anderen zu Wort meldet. Entschuldigung, hey, heute ist ein bisschen der Wurm drin. Und so möchte ich mal 3 Aussagen vorlesen, 3 Aussagen von 3 Angehörigen. Ich will, dass jeder weiß, ich vergebe dir, sagt eine der 3 Töchter der 70-jährigen Ethel Lance, die dieser Dylan erschossen haben soll. Ich werde nie wieder mit ihr reden. Ich werde sie nie wieder umarmen können, aber ich vergebe dir und möge Gott Gnade haben mit deiner Seele. Und so geht es weiter. Ich liebte meinen Großvater, sagt Ava Simmons, Enkelin von Reverend Daniel Simmons, war 74 Jahre, ist der Pfarrer sozusagen, Pastor, der das Attentat überlebte, nur um auf dem Operationstisch zu sterben. Doch der Hass wird nicht siegen. 3. Person, ich vergebe dir und meine Familie vergibt dir, sagt Anthony Thompson, Ehemann der getöteten Myra Thompson, 59 Jahre. Er fügt hinzu, bereue vor dem, der am wichtigsten ist, vor Christus. Das sind unglaubliche Szenen, die sich in diesem Saal abspielen. So ist in den vergangenen Wochen ist das hier durch die sozialen Netzwerke gegangen, hier so dieses Video von dieser Anhörung und das Bild wird dann eben auf ihn gerichtet, während diese Angehörige sprechen. Diese Leute haben Unglaubliches erlebt, sind in der Situation, dass sie langsam begreifen, was da passiert ist, dass jemand, den sie von Herzen lieb haben, nun nicht mehr da ist. Und in diesem kompletten Durcheinander und Schock, der sicherlich auch noch da ist, kommen sie an einen Punkt, dass sie sagen, wir wollen dir vergeben. Ich weiß nicht, was ich selber an ihrer Stelle getan hätte, ob ich diese Größe hätte, in diesem Moment zu sagen, ich will dir vergeben. Wir sind heute bei diesem zweiten Teil der Reihe Vergeben, wenn Loslassen in die Freiheit führt. Und letzte Woche, na, da steht jetzt Shalom dran, das passt nicht ganz, das ist die falsche. Aber letzte Woche war Reinhard Krämer ja bei euch hier, der für Theo Jetter die Predigt übernommen hat, wo es darum ging, hier Friedensstifter, Mut zum Brücken bauen, wo es darum ging hier, dass es eine ganz schöne Herausforderung sein kann hier, sich darum zu bemühen, dass Menschen Frieden zueinander wieder zurückfinden, dass Jesus da eine ganz besondere Verheißung drauflegt in dieser ganzen Herausforderung, wenn man sich für Menschen einsetzt und damit sich auch Schwierigkeiten aussetzt. Und heute eben dieser zweite Teil, eben unter diesem Titel Vergebung, den Weg kennen und ihn dann im Endeffekt auch gehen. Vergebung, das ist hier vorhin mit diesen 3 Personen hier, die von im Anspiel von ihrem Schicksal berichtet haben, das ist ja rübergekommen und das ist sicherlich auch für viele eine ganz natürliche Erfahrung, dass Vergebung eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt sein kann. Eine Herausforderung höchster Art, da hier wieder an den Punkt zu kommen, jemanden zu vergeben, nach oder gerade in einem offenen, voll entbrannten Streit. Da, wo jemand seine Macht missbraucht hat, um dir eine mitzugeben, oder seine Macht missbraucht, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen auf deine Kosten. Da, wo jemand, wo es im Nachhinein klar wird, da hat jemand hier einfach eine hinterhältige Aktion mit voller Absicht geplant und durchgezogen. Oder dass jemand, sei es ein einzelnes Mal oder sei es über einen längeren Zeitraum, immer wieder schuldig wird, immer wieder handelt und mich damit verletzt. In solche Situationen geht ganz viel kaputt. Das ist das Vertrauen in eine Person, das Vertrauen in einen Freund, in eine Partnerschaft, in jemand aus der Familie. Was dabei kaputt geht, ist nicht nur das Vertrauen, sondern auch der Selbstwert. Dieses Selbstbewusstsein, die Frage, warum? Was kaputt geht, ist die innere Ruhe, dieses Durcheinander, das sich im Kopf hier das Karussell dreht. Und man manchmal nicht weiß, wie es wieder zur Ruhe kommen soll. Und es geht manchmal auch Materielles kaputt. Das heißt, das Erbe, das man als Geschwister hier irgendwie, ja, um das man kämpft hat und von dem nicht mehr viel übrig bleibt. Sei es irgendwelche Gegenstände oder was auch immer. Ich möchte diese Predigt mit dem für mich gefühlt, ja, eins der herausforderndsten Themen überhaupt, in zwei Blocks untergliedern. Der erste eben hier den Weg kennen. Den Weg kennen, wissen, was ist Vergebung und was ist es nicht. Und ich glaube, am Anfang ist eine Unterscheidung ganz arg wichtig. Und das wird bei uns, habe ich den Eindruck, manchmal ganz gern in einen Topf geschmissen, aber das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Nämlich zum einen, was Versöhnung ist und was Vergebung ist. Das sind Unterschiede, wenn man genau hinguckt, sind es Unterschiede oder können es Unterschiede sein wie Tag und Nacht. Nicht, dass es Gegensätze sind, aber sie sind ganz, ganz unterschiedlich. Was ist Versöhnung? So bei der Frage, wie man das darstellen kann, habe ich mir gedacht, das beste Bild von Versöhnung bietet so eine Umarmung. Dass Menschen, die einen ordentlichen Streit hatten, die diesen Konflikt erlebt haben, dass sie zu einem Punkt kommen, wo sie sich gegenseitig wieder in den Arm nehmen können. Und wenn das passiert, sind es unglaubliche Szenen, dass Leute sich wieder in den Arm nehmen können. Es ist nicht immer möglich, aber einander in den Arm zu nehmen, das heißt, ich vergebe dir und du mir und es ist wieder eine positive und eine vertrauensvolle Beziehung zueinander möglich. Und ich werde nicht immer und nicht in alle zerrüttete Beziehungen an diesen Punkt kommen, dass ich einen Mensch wieder in die Arme schließe. Es wird nicht immer passieren und ich möchte euch auch zeigen, warum. Versöhnung ist das eine und das andere ist Vergebung. Vergebung, das sind für mich so diese prägenden Bilder, Vergebung ist das, dass in mir wieder was heil wird. Ja, dass da, wo was zerbrochen ist, hier so mal symbolisch mit dem hochgehängten Gipsfuß, dass das, was zerbrochen ist, in mir wieder heil wird. Vergebung ist was, das ist wie eine Operation an meinem Herz, dass wieder was gut wird. Weil wie gesagt, nicht immer ist Versöhnung möglich. Da, wo Menschen an einem Sterbebett stehen und mit jemandem, der nimmer rational fähig ist, zu antworten oder auch mal die Frage nach dem Warum zu beantworten, da ist Versöhnung schwierig. Da bleibt mir nur die Möglichkeit zu sagen, ich möchte dir vergeben. Auch wenn du nicht mehr in der Lage bist, mir zu antworten. Manchmal verschwindet Menschen spurlos aus dem Leben. Und die Verletzung bleibt. Und die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, dieser Person in Abwesenheit zu vergeben. Ich kann sie nimmer in den Arm schließen. Und umso wichtiger ist Vergebung. Es ist was, das an mir passiert. Dass an mir was heil wird. Dass an meinem Herzen eine Operation stattfindet, die mein Herz wieder gesund werden lässt. Wenn man in die Bibel reinguckt, dann hat Jesus sehr, sehr klare Linie, was Vergebung betrifft. Er zeichnet einen roten Faden, der sich durchzieht, der nachher auch von Paulus fortgesetzt wird. Und zwei Stellen möchte ich euch an dem Punkt vorlesen. Und ich könnte euch sicherlich ein, zwei Stunden Stellen dazu vorlesen. Aber nur mal zwei, damit es sich nicht krass in Länge zieht. Zum einen hier aus der Bergpredigt, Teil aus dem Vater Unser, wo es dann heißt, und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehen auch nicht vergeben. Und das Zweite aus Markus 11, eine Gottesdienst oder nicht zwingend nur Gottesdienst, aber so eine Situation, in der ich Gott begegne, wo es dann heißt, wenn ihr aber steht und betet, also vor Gott seid, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Das lässt sich noch ganz weit fortsetzen, diese Linie, die sich da zeichnet. Und Jesus macht hier das recht deutlich. Er sagt, vergebt, damit Gott euch vergibt. Vergebt euch gegenseitig, das ist dann so besonders die Ansage an uns als Christen, vergebt euch gegenseitig, denn ihr habt erlebt, was es bedeutet, dass Gott eure Schuld vergeben hat. Betrachtet es nicht als zu gering, als nicht zu klein, was er getan hat für euch. Und so zieht sich's durch. Eine Person, die mir recht nahe steht, die war in ihrem Hauskreis. Und sie sind miteinander an diese Stelle gekommen, eben wo es im Vater Unser so heißt, hier, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch unseren Schuldigern. Und diese Person sagt im Hauskreis frei raus, das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Das ist mir zu hoch. Und wenn man Jesu Worte so liest, dann verstehe ich, dass das ein ganz schön hohes Ross ist. Jedenfalls, er sagt in diesem Hauskreis, das kann ich nicht. Und sein Hauskreisleiter ist ein ziemlich cleverer Mensch, ein weiser Mensch, würde man sagen, der zu ihm sagt, na streich's halt durch. Streich's halt durch. Streich diese Zeile in der Bergpredigt raus. Und dieser Mann reagiert wieder und sagt, ja, das kann ich schon machen. Aber noch gilt es ja immer noch. Bloß weil ich es rausstreiche, ist es nicht weg. Sein Hauskreisleiter meint zu ihm, da könnte was dran sein. Also es ging dem Hauskreisleiter nicht, hier die Bibel zu zensieren, weil er hat ihm das auf die Art und Weise nochmal gezeigt, hey, das ist eine Wirklichkeit. Und die Frage, die da dann einfach steht, ist, die da entsteht, wenn es mir so schwierig damit fällt, ist, muss ich vergeben? Ja? Und was ist los, wenn ich es nicht kann? Wenn mir die Kraft dazu fällt? Wenn das, was war, zu groß erscheint? Muss ich? Und wisst ihr, solche Geschichten wie die von Corrie ten Boom und die auch von diesen Angehörigen in Charleston, da denke ich mir, also wenn ich das Gefühl in mir mit einem Ton beschreiben müsste, dann wäre das ein ganz entschlossenes Meh. Meh. Weil zum einen ist es unglaublich, was diese Menschen erlebt haben und dass Gott es schenkt, dass sie Leute vergeben können. Und wo ich mir denke, hey, das könnte durchaus sehr, sehr motivierend für mich sein, zu sagen, hey, wenn die das schaffen, Martin, dann hast du doch auch Hoffnung für die Beziehungen, für die Konflikte, die du hast. Das ist eine. Also es kann mich motivieren und schieben und sagen, hey, wenn es selbst da dafür Hoffnung gibt, dass man einander wieder vergeben kann, dann will ich die Hoffnung behalten, dass ich es ausschaffe. Das ist die eine Seite, dass es mich motiviert. Aber die andere Seite kann sein, dass es wie ein Druck wird. Martin, also wenn dir Leute es schaffen, und da geht es um tote Angehörige, dann wirst du das doch auch schaffen, dass du jetzt mit dem und dem endlich wieder mal schwätzt. Wo ein Druck entstehen kann. Und deswegen dieses innere Gefühl namens, nee, dieses innere Zerrissensein, wie jetzt damit umgehen. Und ich freue mich, wo diese Geschichte mich und andere motivieren und gleichzeitig finde ich sie schwierig, wenn sie einen Druck aufbauen. Man könnte dann fragen, was ist Vergebung? Ein paar Anhaltspunkte. Vergeben ist nicht Versöhnung. Das war vorher dieser Gedanke, es klappt nicht immer, dass ich wieder in die Situation komme, jemanden zu umarmen. Zu sagen, jawohl, und diese Beziehung wird wieder kerl gut, wie es in Bühlerhausen sagen würde. Es wird nicht immer so sein, eben weil diese Person fehlt. Oder weil der andere keine Vergebung will und der sagt, mir musst du gar nichts vergeben. Warum auch? Ich sehe keinen Fehler an mir selber. Diesen Spruch gibt es ja, also ja, das ist Vergeben und Vergessen. Aber ich glaube, das ist die ganz normale Lebenserfahrung, dass sich positive Ereignisse, also so die positivsten, so die besten Tage deines Lebens, wo du denkst, jawohl, das war super, das prägt sich in meine Erinnerung ein. Und auch diese schwierigsten Stunden meines Lebens prägen sich in mein Gedächtnis, in mein Herz irgendwo rein. Und die vergessen zu machen, ist eigentlich unmöglich. Ich finde es unmöglich. Die werden immer wieder hochkommen. Ich habe in der Vorbereitung ein Buch von Beate Weingart gelesen. Das Cover ist leider sehr, sehr feminin. Deswegen ist jetzt nicht unbedingt das Buch, das viele Männer lesen. Ich fand es aber ziemlich cool, ehrlich gesagt, ja. Trotzdem sehr feminine Cover, wo sie in diesem Buch unter dem Titel Das verzeih ich dir nie und ist nie dann durchgestrichen, dann schreibt zu diesem Das verzeih ich dir nie, zu dieser Aussage, ich kann es vergeben, aber nicht vergessen. Wenn jemand sagt, ich kann vergeben, aber ich kann es nicht vergessen, so lässt sich darauf antworten, es reicht auch, wenn du vergibst. Dass du es vergisst, ist nicht notwendig. Und das fand ich stark, das zu wissen, hey, das ist ganz normal, dass solche Dinge immer wieder hochkommen. Und die Frage wird sein, was werde ich damit tun? Wie gehe ich mit der Erinnerung um? Und noch viel schwieriger, wie gehe ich mit diesen hässlichen Wegbegleitern der Erinnerung namens Gefühle um? Die ganz schön wüst sein können. Die ganz schön schwierig sein können. Irgendwann auf diesem Weg des Vergebenwollens wird diese Frage mal stehen, ob ich bereit bin, eine Entscheidung zu treffen. Irgendwann braucht es die Frage mal, wie will ich in Zukunft damit umgehen? Nochmal ein Zitat von dieser Frau Weingart, wo sie schreibt, das habe ich hier auf Folie hier, das fand ich stark, hier ein bisschen blumig, aber sagt was aus, Vergebung kann man mit einer Blume vergleichen, die ein langes Wachstum hinter sich hat. Keine Blume wächst unter Druck. Also wenn ihr schon mal versucht habt, hier irgendwie hier die Orchidee hier so ein bisschen hier aus dem Topf rauszuziehen, dass der Stiel größer wird, oder die Sonnenblume dann mal so die 1,20 Marke endlich mal übersteigt, passieren klassischerweise zwei Dinge. Entweder habe ich das ganze Ding samt Wurzeln in der Hand, oder ich reiße ab. Fand ich ein sehr, sehr starkes Bild dafür, was Vergebung bedeutet, dass ich es nicht erzwingen kann. Dass ich nicht von außen sagen kann, Heimatland, Bruder, ich nehme einfach die, gell. Winnie, du musst endlich vergeben. Jetzt stell dir it so an. Ja? Sondern mach's endlich. Und je nachdem, wie unser Verhältnis zueinander ist und je nachdem, wie kritisch dieses Thema ist, würde man leise sagen, du, das geht gerade nicht. Oder wird man sehr deutlich und vielleicht auch laut formuliert sagen, dass ich doch bitte still sein soll. Ich kann es nicht von außen erzwingen. Aber irgendwann braucht es eine Entscheidung, wie gehe ich damit um. Irgendwann braucht es das, dass ich mich dafür entscheide, wie ich damit umgehen möchte. Dass ich nicht vergeben will oder kann, das heißt auch, dass ich mit Konsequenzen leben muss. Das heißt zum einen für meine Seele, dass diese Erinnerung dich verfolgen wird, ja? Dass es immer wieder ein Wegbegleiter bleibt, dass die Gefahr ist, dass Bitterkeit entsteht. Der Reinhard wird sich dem Thema auch nochmal widmen. Wie gehen wir mit Bitterkeit um? Es hat was, nicht nur was mit meiner Seele zu tun, es hat was mit meinem Körper zu tun. Ich kenne jemanden, der hat über Jahre hin einen Konflikt erlebt und hat unglaublich Rückenschmerzen gekriegt. Jetzt könnte man sagen, ja, der Kerl ist Handwerker, das ist ganz normal, dass der Rückenschmerzen kriegt, wenn er hier mal auf die 50 zugeht. Das ist ganz normal, das ist nichts Außergewöhnliches. Und weiß ich, was man da alles gemacht hat, mit Stromtherapie und Käse, und hat mal erzählt, was alles so dahinter steckt. Und das Spannende war, als dieser Konflikt vorbei war, haben diese Rückenschmerzen aufgehört. Als dieser Konflikt vorbei war, haben diese Rückenschmerzen für ihn wieder aufgehört. Es prägt meine Seele, es prägt meinen Körper und es prägt meine Beziehung zu Gott. Und ich glaube, deswegen hat Jesus das so arg vor Augen, dass er sagt, hey, bemüht euch um Vergebung, hängt euch nicht, sofern es möglich ist, hängt euch nicht an der Schuldfrage auf. Manchmal ist es sehr konkret und sehr klar und manchmal hängt es irgendwie in der Luft und es ist eigentlich klar, dass zwei Leute miteinander die Schuld tragen. Vergebung ist eine Entscheidung und Leute, die eine Entscheidung treffen, sind in dem Zusammenhang Menschen, die sagen, ich möchte frei werden. Ich möchte frei werden von dieser Bindung an eine Person, die mich vielleicht verletzt hat. Ich möchte frei werden von dieser Last. Es beginnt mit einer Entscheidung, aber dann sind immer noch diese Weggefährten da namens Gefühle. Was passiert, wenn ich mich wieder daran erinnere? Was passiert, wenn diese Erinnerung, dieses Gespräch wieder hochkommt, dieser eine Satz, der selbst 10 Jahre danach immer noch hier ganz klar im Ohr da ist, mit jeder einzelnen Betonung und mit dem Blick, mit der Geste, die dabei war. Ein letztes Mal hier die Frau Weingart. Gefühle haben ihre eigenen Gesetze und sie werden immer wieder kommen. Und es besteht die Möglichkeit, mit den Gefühlen in eine Art Zwiegespräch zu treten und zu sagen, es ist in Ordnung, dass ihr immer noch da seid. Ihr habt eure Gründe und ihr seid nicht so weit wie mein Geist, nicht so weit wie mein Kopf, der eine Entscheidung getroffen hat. Ich habe vergeben, aber ich dulde euch so lange, wie ihr noch da seid. Ich dulde euch so lange, wie ihr noch da seid. Fand ich sehr, sehr stark. Ihr seid da, ihr gehört zu mir noch eine gewisse Zeit und so lange seid ihr geduldet. Und dann müsst ihr los. Einen Weg kennen, das ist das eine. Und beim Wandern ist es ja meistens so, dass ich den Weg kennen kann, aber es beginnt da damit, dass ich einen Schritt mache. Dann gibt es dieses etwas banale Sprichwort so, selbst der längste Weg beginnt mit einem einfachen Schritt. Also mit einem ersten, vielleicht kleiner nach vorne. Damit fängt es an und da kommen wir nicht drum rum. Ich kann den Weg kennen, ich kann die Landkarte kennen, ich kann gucken, wie es auf Google Maps aussieht, wissen, wie viele Höhenmeter als nächstes kommen, das ist super. Aber ich bin noch kein einziger Zentimeter auf diesem Weg gegangen. Und ich glaube, das ist nicht immer einfach, diesen ersten Schritt zu machen und trotzdem braucht es irgendwann diesen Weg zu gehen. Und jetzt so in der letzten Minute soll es noch eine Handvoll Gehhilfe an die Hand geben. Manchmal ist es gut, wenn ich Abstand zur Person habe, die mich verletzt, wenn das möglich ist. Abstand zu einer Person zu haben, dass das nicht weiter passiert und immer wieder und immer wieder. Paulus sagt an einer Stelle, die Sonne soll nicht über eurem Zorn untergehen. Aber es geht nicht darum, dass ich mich erneut aussetze. Wenn diese Person sagt, eigentlich ist mir das wurscht egal, eigentlich macht es mir gerade Spaß. Aber die Ansage von Paulus geht in die Richtung, schaut, dass ihr in eurem Abstand nicht bitter wird. Dass in euch nicht hier so diese Bitterkeit und der Hass hier Platz nimmt und sich in euch einrichtet. Manchmal ist der Abstand. Und in diesem Abstand brauchen wir immer wieder Menschen, denen man vertraut. Die wissen, was einen beschäftigt. Die vielleicht sogar kritisch nachfragen dürften. Martin, ist das wirklich so, wie du dir das jetzt die letzten 2-3 Jahre irgendwie immer wieder im Kopf ausgemalt hast? Hey, könnte es sein, dass die andere Person vielleicht ganz andere Gedanken und Motive hatte, als du es ihr unterstellst? Vielleicht eine Person, die sogar irgendwann mal aufzeigen darf, dass ich selber einen Anteil an der Situation habe. Ist auch nicht immer gleich und nicht immer so. Manchmal ist komplett klar, wo es hängt, klar. Aber das ist nicht immer der Fall. Und drittes, ist eine persönliche Geschichte, neu zu verstehen, was Jesus für mich getan hat. Was Jesus für dich getan hat. Sowohl als auch. Und ich habe so manchmal den Eindruck, dass was Jesus am Kreuz getan hat, das ist so, mit der Zeit wird es irgendwie wie so ein gemütlicher Turnschuh, den man irgendwie ausdappt hat. Und das ist ganz normal. Und es hat irgendwie so was Alltägliches. Das ist halt da. Das hängt an meine Füße und es läuft irgendwie. Wie wird es wieder neu bewusst, wer Jesus ist und was er getan hat? Es gibt in der Bibel für mich 3 Texte, die mich bewegen in der Hinsicht. Zum einen ist in Jesaja 53, da geht es um den Gottesknecht. Da sieht Jesaja dieses Bild für Jesus, wo es dann heißt, hier so seine Verletzungen, seine, ja, hier so Wunde, oder er hat die Wunde hier auf sich genommen für uns, durch seine Verletzungen wurdet wir geheilt. Oder das, was da passiert an diesem Tag, an dem Jesus gekreuzigt ist. Wenn er am Kreuz hängt, und sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder Philipper 2, wo das beschrieben wird hier, dass Jesus nicht fest dran hielt, wie ein Raub Gott gleich zu sein, dass er sagt, er ist bereit, Knecht, Diener zu werden und selbst diesen Tod am Kreuz in Kauf zu nehmen, obwohl er Gott ist. Zwei noch. Irgendwann, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, hier ist es wichtig, zu einer Entscheidung zu kommen. Wie will ich damit umgehen? Irgendwann muss ich mich dafür entscheiden, was ich tun will. Ob ich die Gefahr eingehe, dass ich bitter werde. Oder ob ich zumindest der Person vergeben will, selbst wenn sie es nicht möchte. Oder ob irgendwann der Weg sogar so weit geht, dass man versucht, wieder miteinander zu schwätzen. Da, wo es nicht möglich ist, miteinander zu schwätzen, oder auch da, wo es möglich ist, miteinander zu reden, gibt es immer wieder die Möglichkeit der Rituale. Rituale sind Dinge, die etwas ausdrücken, das man mit Worten manchmal nicht fassen kann. Symbolische Handlungen. Und in dem Zusammenhang von Vergebung habe ich das bei einer Person hier aus der Region erlebt, die aus einer sehr, sehr schwierigen Situation rauskam, in der sie wirklich das Opfer der Situation war. Also ganz klar, da gibt es keine Alternative dazu. Die das Opfer in einer Situation war. Und die an den Punkt gekommen ist, dass sie sich einen Stein geschnappt hat und auf diesen Stein hat sie alles draufgeschrieben, was sie der anderen Person vorwirft und ist dann mal abends nach Blaubeuren an den Blautopf gegangen. Und dort einfach hier diesen Stein reingeschmissen. So ein bisschen eine Anknüpfung an das, was im Alten Testament, wo der Prophet Micha das so von Gott zum Ausdruck bringt, und du wirst all ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Ganz starkes Symbol. Ist jetzt vielleicht geschickt, wenn ihr nicht alle hier, wenn ihr was hättet, hier zum Blautopf geht. Das wäre mit der Zeit ein bisschen schwierig. Weil das erzähle ich auch in andere Gemeinschaften im Bezirk. Nicht, dass der irgendwann verstopft ist. Und dann die ganze Steuer rauskommt. Aber ich hoffe, ihr versteht das Prinzip dahinter. Dass eine Handlung was ausdrückt, was man mit Worten manchmal so nicht sagen kann. Und es gut ist zu wissen, an diesem Tag habe ich diesen Stein da reingeschmissen. An diesem Tag habe ich diesen Zettel verbrannt. An diesem Tag habe ich dies und jenes getan. Und verbinde mit der Entscheidung. Selbst wenn die Emotionen und der Bauch nicht hinterherkommt. Vergebung. Den Weg kennen. In seiner Breite und in seiner Schwierigkeit manchmal. Und doch beginnt es mit einem ersten Schritt. Losgehen. Das ist kein einfacher Weg. Manchmal ist er steinig und schwer. So ähnlich singt es ja Xavier Naidoo. Und das trifft es in dem Zusammenhang ganz gut. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, es ist eine riesige Herausforderung, das immer wieder vor Augen zu haben, wo Menschen uns verletzt haben. Wo ein Streit einfach da ist und gegenseitig Verletzung passiert ist. Da, wo uns jemand in eine Opferrolle hineingedrängt, genötigt hat. Herr, und ich bitte dich darum, dass du derjenige bist, der mit seinem Frieden Dinge wieder heil werden lässt. Dass du den Mut zur Vergebung gibst. Trotz dem Chaos im Bauch und im Kopf. Dass irgendwann Vergebung möglich ist. Du siehst in uns hinein, in jeden Einzelnen von uns mit der Geschichte, der Biografie, die man mitbringt. Mit dem, was an Wunde da ist. Da, wo es diese Operation am eigenen Herzen braucht. Und ich bitte dich darum, dass du hilfst, Schritte zu gehen. Ganz klein und einfach vielleicht. Oder vielleicht irgendwann ein ganz mutiger Hops nach vorne. Ich bitte dich darum, dass du Gutes bewirkst. Dass Menschen vielleicht auch wieder dieses Wunder der Versöhnung erleben. Und neu miteinander Wege gehen können. Dass Versöhnung und Umarmung Wirklichkeit wird. All das liegt in deiner guten Hand und gleichzeitig nimmst du uns mit rein. Hab Dank dafür, dass du der bist, der seinen Friede geben kann. In uns als Einzelne, in unsere Beziehungen. Danke dir. Amen.